Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die EU wird in dieser Krise selber zeigen können, ob sie letzten Endes ein solidarischer Verbund ist. Und wenn das gelingt, dann wird das auch mehr Solidarität hervorrufen. Wir haben Umfragen dazu, ob die Leute überhaupt dafür sind, dass die EU in bestimmten Feldern, die wir klassischerweise mit Solidarität in Verbindung bringen, agieren soll, also im Bereich der Stärkung des Gesundheitssystems. Und da sieht man sehr große Solidaritätsbereitschaften in fast allen europäischen Ländern. Und bei der Pandemie ist das natürlich besonders offensichtlich. Also kein Land kann alleine sich dagegen stemmen. Wir brauchen eigentlich den Verbund der Länder.
Professor Steffen Mau ist Makrosoziologe an der Humboldt-Universität Berlin und diesjähriger Leibniz-Preisträger.
Und es ist schon so, dass wir starke Unterschiede machen im Hinblick auch auf die moralischen Sensibilitäten, die wir haben, gegenüber Leuten, von denen wir glauben, sie sind uns gleich und sie sind zugehörig, und gegenüber Leuten, von denen wir das nicht so annehmen.
Was sich in aller Schärfe bei der Flüchtlingskrise zeigt. Aber was ist es, was Europäern das Gefühl von Gemeinsamkeit gibt, was sie miteinander verbindet? Jenseits von Nationalismus und Brexit stellt sich die Frage nach Identität und den Grundlagen Europas. Ingeborg Breuer.
Mir gibt's zu denken, dass im Moment der Gefährdung, wie jetzt gerade, Europa sich in seine einzelnen Monaden wieder auflöst und Grenzen blitzschnell hochzieht.
Naja, der Nationalstaat ist ja eigentlich das, was unser Leben nach wie vor regelt. Und er wird auch nicht in Europa ersetzbar sein.
Also das, was sich derzeit abspielt, ist ein Desaster für die Europäische Union. Nationalismus ist kein Weg aus der Krise. Derzeit ist die Europäische Union die Verliererin.
Beethovens Vertonung von Schillers Ode an die Freude ist die offizielle Hymne der Europäischen Union. Der musikalische Ausdruck der europäischen Werte: Freiheit, Frieden und Solidarität. Doch in die freudenvollen Töne schleichen sich Missklänge ein. Sich ausbreitende Nationalismen, Eurokrise, Flüchtlingskrise, dann der Brexit und jetzt noch die Corona-Pandemie mit ihren nationalen Egoismen lassen fragen, ob das Motto der EU in Vielfalt geeint zur Beschwörungsformel verkommt. Die Einigkeit unter den EU-Ländern sei derzeit genauso rar wie die Impfdosen, unkte vergangene Woche der Fokus. Wird Abgrenzung statt Grenzenlosigkeit zur Norm?
Wenn man dauernd hört von dem christlich-abendländischen europäischen Wertekosmos, man hat dann das Bedürfnis, mal zu überprüfen, was sind wir eigentlich? Was hat es mit diesen Formeln auf sich, der europäischen Werte? Woraus bestehen sie, wenn es sie denn gibt?
Fragt der Tübinger Literaturwissenschaftler Professor Jürgen Wertheimer. Wo ist der sinnstiftende Rahmen für Europa?
Wenn man dann mal anfängt, geht man das systematisch durch und macht eine Recherche einfach nach dem behaupteten Kontinent Europa, der dann sich sehr schnell nicht als großes Panorama der Geschlossenheit dargestellt hat, sondern als kultureller Flickenteppich.
Jenseits von Floskeln wie die von der Europäischen Wertegemeinschaft entwickeln Intellektuelle ihren eigenen Blick auf das, was diesen verwirrenden Kontinent ausmacht, dessen Identität kaum jemals klar zu umreißen war, stellt Jürgen Wertheimer in seinem Buch Europa, eine Geschichte seiner Kulturen fest. Europas Mythen kommen aus dem Nahen Osten, dem griechisch-römischen wie dem nordischen Raum. Kaum einmal haben sich seine Bewohner als Europäer verstanden. Im Vordergrund stand vielmehr die dynastische, nationale, ethnische oder religiöse Identität. Und geografisch änderte Europa im Laufe der Jahrhunderte seine Umrisse wie eine gigantische Amöbe. Zu diesem fluiden Kontinent passen umherirrende Helden. Sie sind neugierig, getrieben, rastlos. Sie sind immer auf dem Weg und kommen nie ans Ziel. Wenn Europa eine Romanfigur wäre,
dann wäre es ungefähr Don Quixote, eine der großen europäischen Figuren. Ein hochreflektierter Irrläufer oder Parsifal, der etwas sucht, was er nicht erreichen kann, aber das mit großer Vehemenz, Entschiedenheit, auch mit Irrwitz, mit List. Wenn ich so rede, kommt mir noch ein Dritter in Erinnerung, Odysseus. Also wenn eine Kultur damit anfängt, solche heldnischen Antihelden zu entwerfen, das ist schon eine ganz eigenartige Signatur. Das macht nicht jede Kultur.
Der europäische Roman erzähle von lauter schrägen, unangepassten Helden, die oft genug im Dilemma enden. Von Individuen, erläutert Jürgen Wertheimer.
Das ist jedenfalls mein Bild von Europa, dass es kein ganzer Zufall sein kann, wenn ein Kontinent immer wieder das Individuum ins Zentrum aller Überlegungen rückt. Wir haben eine Figur kreiert wie Antigone, die als 20-Jährige auf offener Bühne einen Potentaten in Athen argumentativ in die Schranken weist. Das ist unglaublich. Ihr Recht ist das für sie Wichtigere oder genauso wichtig. Und sie setzt sich emotional durch und dieses Stück wird nach wie vor fast jeden Abend 20, 30 Mal in Europa gespielt. Also es gibt schon solche Klammern. Es gibt einen Kernbestand europäischer Werte.
Auch wenn der Tübinger Professor davon ausgeht, dass Europa ein Territorium der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen sei, in dem stets viele sich widersprechende Stimmen zu vernehmen waren, so sieht er denn doch in dem Projekt Aufklärung das intellektuell größte und wohl folgenreichste Vorhaben unseres Kontinents. Ein Projekt, dessen Forderung, alle ewigen Wahrheiten auf den Prüfstand der Kritik zu stellen, im 18. Jahrhundert immer lauter wurde. Das aber möglicherweise seit der Antike zur europäischen DNA gehört.
Es wäre verfehlt, diese große und viele Länder umfassende Strömung des Säkularismus und der Rationalität klein zu reden. Das ist seit der Antike, über das Mittelalter, die Scholastik bis zu Kant, ein kontinuierlicher Kampf um Autonomie.
Und trotzdem möchte Jürgen Wertheimer die Vielfalt Europas ästhetisch-künstlerisch fassen, um es, wie er schreibt, von der schweren Bürde seiner tausendfach missbrauchten und verratenen Werte zu lösen. Doch eben solche Werte, kollektive Leitvorstellungen für das Denken und Handeln von Menschen, bestimmt Professor Silvio Vieta, emeritierter Literaturwissenschaftler an der Uni Hildesheim, in seinem Buch »Europas Werte, Geschichte, Konflikte, Perspektiven«. Er unterscheidet drei Wertefamilien. Der christlich-jüdischen Religion entsprangen vor allem karitative Werte, wie auch die Idee der Gleichheit aller Menschen. Hinzu komme die Wertefamilie eines nationalen Patriotismus. Doch vor allem sei es die Wertefamilie der Rationalität, die die europäische Kultur geprägt habe.
Rationales Denken versucht, die Welt aus erkennbaren Ursachen herzuleiten und zu erkennen. Erkenne dich selbst, war so ein Leitspruch der Antike, oder habe Mut, deinen Verstand zu gebrauchen, sagt Kant in der Neuzeit. Also die Erfindung des eigenen Denkens, der Naturwissenschaft und der Philosophie als eigenen Formen des Wissens. Dazu gehört der Gedanke der Freiheit, gehört die Idee der Demokratie, die ja auch schon in der Athener Welt erfunden wurde, die individuelle Bildung und vor allem bei den Römern auch die Rechtssicherheit.
Silvio Vieta sieht sehr wohl, dass eine Überdominanz einzelner Wertefamilien fatale Folgen hatte. Im Namen des Christentums wurde gefoltert und gemordet. Ein überspannter Nationalismus führte in den Totalitarismus. Und auch die europäische Rationalitätskultur erwies sich als durchaus janusköpfig. Ihre machtpolitische Überlegenheit führte zur Eroberung der Welt.
Das kleine Europa erobert die ganze Welt, weil die europäische Kriegskultur, die Organisation, dazu gehört aber auch Finanztechnik, da gehört die Technik der Schifffahrt, da gehört die Technik, die Welt zu kartografieren. Das alles gehört ja zu dieser Rationalitätskultur. Also diese breite Palette der Rationalitätskultur, die erst einmal allen anderen Kulturen überlegen ist und in der Neuzeit, seit 1500, eigentlich kann man sagen, bis Ende des Zweiten Weltkriegs die Welt beherrscht hat.
Trotz solcher Entgleisungen könne, meint Vieta, eine ausgeglichene Balance von allen drei Wertefamilien dem auseinanderdriftenden Europa Zusammenhalt gewähren. Allerdings seien diese Werte das Ergebnis kulturgeschichtlicher Prozesse und deshalb explizit europäische Werte.
Ich habe zum Beispiel auch in Indien unterrichtet, in Südamerika, und da habe ich auch gesehen, dass natürlich es als anmaßend erfahren wird, wenn wir sagen, also ihr müsst jetzt unsere Werte Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung, das müsst ihr jetzt annehmen.
Der Hildesheimer Kulturwissenschaftler wirbt für einen europäischen Wertepatriotismus, der nicht universalisierbar sei.
Es hat ja sozusagen auch sowas wie eine Vereinte Nationen-Erklärung der Menschenrechte gegeben, schon 1948. Da stehen zentrale europäische Werte drin. Also wenn die das annehmen und sich dazu bekennen, ist das ja okay. Aber sozusagen, dass wir von uns aus sagen, unsere Werte sind die wahren Werte, eure sind nicht die wahren Werte, ist problematisch. Zumal man ja auch sagen muss, dass zum Beispiel die Kulturen wie die Arabische Liga, die indische Kultur, die chinesische, stärker als wir den Gedanken der Gemeinschaft fördern.
Einen anderen Zugang zu dem, was europäische Identität sein könnte, wählt der Historiker und Europaforscher Wolfgang Schmale. Er veröffentlichte mehrere Bücher zum Thema und unterhält einen Blog mit dem Titel »Mein Europa«. Natürlich sei das Projekt Aufklärung prägend für die europäische Kultur. Aber, so der Professor an der Uni Wien, wir hätten dieses Projekt weiterentwickelt, Prioritäten verschoben, sodass wir heute eher auf den Schultern der Aufklärer ständen.
Denken wir an die Gleichberechtigung, historisch gesehen zunächst einmal von Frau und Mann. Da gibt es zwar auch Stimmen in der Aufklärung, die dafür plädieren, aber sagen wir, die Mehrheit sieht doch verschiedene Geschlechtsidentitäten. Das widerspricht unseren Vorstellungen und wir gehen ja noch einen Schritt weiter durch die Anerkennung der Vielfalt der Geschlechter, also nicht nur zwei, sondern mehr. Das sind Dinge, die zum Teil noch gar nicht gedacht werden im späten 18. Jahrhundert.
Zudem bildet die Aufklärung kein Kontinuum, das wir seit 250 Jahren weiterentwickeln.
Das, was wir heute als Werte der Aufklärung bezeichnen, ist zum Beispiel im 19. Jahrhundert zunächst ja gar nicht anerkannt gewesen, sondern erst durch die großen politischen Krisen im ausgehenden 19. Jahrhundert, durch den Ersten Weltkrieg und die Zwischenkriegszeit ist das quasi wieder aktuell geworden, um den Totalitarismen etwas entgegenzusetzen.
Und so kommt der Historiker zu dem Schluss,
dass ein moderner demokratischer Staat sehr viel mehr aus den Erfahrungen der Kriege und Krisen und Totalitarismen und ihrer Bekämpfung im 19. und 20. Jahrhundert gewonnen hat, als auf der Aufklärung.
Europäische Identität ist eine Erfahrung, etwas extrem Sinnliches und extrem Individuelles. Europäische Identität ist etwas Gelebtes, eine Praxis, die die Erfahrung der Vielfalt macht und diese Vielfalt weiter pflegt und gestaltet.
Ich finde, man muss europäische Identität sehr vom einzelnen Menschen her zu begreifen versuchen. Das beginnt im Alltag mit der Küche, das ist mit den Erasmus-Studierenden, die unterschiedliche Wissenschaftskulturen und Lebensqualitäten entdecken, jedenfalls für eine gewisse Zeit. Aber auch der Urlaub, der Massentourismus spielt eine große Rolle. Davon sollte man ausgehen, nicht so sehr davon, von einer abstrakten Vorstellung, was Europa eigentlich sein soll.
Seinen unverwechselbaren demokratischen Kern dürfe Europa nicht aufgeben, wenn es nicht seine Identität verlieren wolle, so Wolfgang Schmale. Und zu diesem Kern gehöre gerade die Vielfältigkeit, das Heterogene, das auch das Dissonante und den Streit zulässt. Ähnlich Jürgen Wertheimer. Europa habe eine extrem hohe Dialogkultur entwickelt, die die Debatte, die Kontroverse, die Kritik einschließe, auch das Uneindeutige, das Verwirrende. Eine solche Diversität vertrage sich aber durchaus mit dem Nationalstaat als politischer Grundeinheit Europas, meint Silvio Vietta.
Ich glaube, auch Europa sind die Kulturen und die Sprachen zu unterschiedlich, als dass es so eine Art einheitliches Staaten von Europa geben wird, wie das in Amerika möglich war.
Kein grenzenloses Europa, also im Sinne der Vereinigten Staaten, vielmehr ein Europa der offenen Grenzen und die Europäer als Grenzgänger zwischen Eigenartigen. Möglicherweise brauchen Menschen, so Jürgen Wertheimer, sogar Grenzen zur Orientierung. Allerdings müsse man sie
neu definieren, die Grenzen als Übergangsräume sehen, als Übergangsszenarien sehen. Das ganze Ambiente einer Grenze lebt bereits vom Austausch, lebt bereits von der Doppeldeutigkeit. Die Realität, dass es ein Verfließen und Verschwimmen von Eindeutigkeit gibt.
Doch in Europa mehren sich Stimmen, die das Eindeutige dem Ambivalenten vorziehen. Sie verlangen nach klaren Konturen statt heterogener Vielstimmigkeit, befürworten den Brexit und knallharte nationale Interessenpolitik. Die Corona-Pandemie scheint diesen Trend zu verstärken. Länder machen Grenzen dicht, unternehmen nationale Alleingänge, folgen dem Motto »die eigene Bevölkerung zuerst«. Für europäisch gesinnte Intellektuelle mit ihrem Lob des Fluiden, der Vielstimmigkeit und der Diversität mag dies einem Verrat an Europa gleichkommen. Allerdings wäre es nicht der erste. Fakt ist jedenfalls, in der Corona-Krise steht der Nationalstaat stärker da, als man noch vor nicht allzu langer Zeit erwartet hätte. Und dennoch bleibt Wolfgang Schmale optimistisch. Die Pandemie jedenfalls werde ein offenes Europa auf Dauer nicht verhindern.
Zum einen, das sieht man ja in Umfragen, dass die Mehrheit der Menschen in Europa eben genau jetzt, weil immer mal wieder Grenzen geschlossen werden oder Einreisekontrollen bestehen, sich darüber klar werden, wie groß die Vorteile dieser offenen Grenzen sind, wenn sie offen sind. Also ich denke, da entsteht auch ein sozialer Druck aufgrund der positiven Erfahrungen. Und ich glaube, dass jenseits der ganz akuten Krisen das auch nicht so weitergeht, weil das natürlich auch gegen die EU-Verträge verstößt und dann relativ schnell sanktioniert werden kann.